Hinblick auf Alexander der Große. Er kam über die ganze Erde, meinetwegen, gut, also was damals bekannt war, nicht? Ohne die Erde zu berühren. Kam er ohne die Erde zu berühren über die ganze Erde? Erstens kam er nicht über die ganze Erde und hat sich ständig berührt, seinen Herrn, ist ja klar. Ich sage, höchstens, wenn er jeweils auf seinem Schimmel saß, hat er die Erde nicht berührt. Aber so ist er nicht gemeint. So ist er nicht gemeint. Und so ist es immer. Ich denke an den König von Tyrus. Was von dem ausgesagt wird, kann ja von einem Menschen, vom Weibe geboren, nie und nimmer stimmen. Da nimmt Gott ein, da ist der König von Tyrus genau das, was bei meinem Modell Pappdeckel ist, gegenüber dem, um was es geht. So. Also, Gott führt Modelle vor, deutet auf die Modelle, meint aber in der Erklärung der Modelle das Wesen. Die großen Gottesdinge, die für uns unsichtbar sind, nicht? Für meinen Kunden, für meinen Auftraggeber, ist ja sein zukünftiges Landhaus unsichtbar. Noch eine Sache der Zukunft. Und so sind ja die göttlichen Dinge auch für uns Sache der Zukunft, jetzt in der Hauptsache, und unsichtbar. Aber an den gottgegebenen Modellen, die ja sehr lebendig sind, realistische Darstellungen, können wir die Dinge verstehen werden. Zuerst nun das Standbild Nebukadnezars, was den Schatten und seinen Schattenriss auf der Erde betrifft. Du, Nebukadnezar, König von Babel, du bist das Haupt von Gott. Dann ein nächstfolgendes Weltreich der Meder und Perser sind Brust und Arme. Israel wird übergangen, das nächstfolgende Weltreich der Griechen bilden Bauch und Lenden. Paulus bleibt dabei, Kreter sind immer vorne Deutsche, nicht wahr? Also, Griechenland, Bauch und Lenden, Verdauungsorgane, wenn wir wollen, und so weiter. Das vierte Weltreich haben wir gestern, das haben wir gestern schon kurz angesprochen, Rom, Schenkel, zwei, sich nach Westen ausdehnen und Füße bis und mit Zehen. So. Jetzt ist das Standbild des Kosmos, ich darf so sagen, Haupt von Gott, ursprüngliche Schöpfungsordnung, im Allerheiligsten Gottes, ja, thront Gott zwischen den Cherubim, oben nicht mehr. Aber unten, so ist es auch mit den Tempeln Gottes auf der Erde, sind genau der Reihe nach die Ordnungen im Kosmos. Also nehmen wir an, hier Drehpunkt, das sei außerhalb des Lagers, dann kommt das Lager Israels, dann kommt der Vorhof, dann kommt das Heiligtum und das Allerheiligste. Und die Ordnungen Gottes im Weltall sind genauso. Da oben thront er zwischen den Cherubim, wie er da unten im Allerheiligsten zwischen den Cherubim thront. Jawohl. Und dann kommt da oben ein Heiligtum, das sind dann die Meder und Perser, die heiligen Engel, die ein Gesetz herausgegeben haben, das unwiderruflich ist. Da oben, bitte. Das Gesetz durch Engel gegeben und da unten hat sich ausgewirkt. So. Und dann kommt der Vorhof, Sonne, Mond und Sterne, hier dargestellt im Vorhof. Denn Sonne, Mond und Sterne hatten sich nur bis in den Vorhof, konnten die ihr Licht scheinen lassen. Im Heiligtum scheint ein anderes Licht, nicht mehr Sonne, Mond und Sterne. Kein kosmisches Licht, nicht? Und im Allerheiligsten ist überhaupt kein Licht, das ist Gott selbst das Licht, nicht? So. Also, und außerhalb des Lagers ist wieder der Drehpunkt. Also wir auf unserer Erde wohnen im Weltall, wo? Außerhalb des Lagers, wo die Sünde der Welt konzentriert deponiert wird. stimmt so ungefähr. Wo hat Christus gelitten, als Lamm Gottes die Versöhnung der Welt vollzogen? Außerhalb des Lammes. Wo? Auf unserer Erde. Sehen wir, das sind so gewaltige Zusammenhänge. Ja, aber ich muss mal endlich weitergehen. Ja. Hier, nicht wahr?
Ja.
Das ist selber gemerkt habe.
Ja.
Also, wenn du das Haupt da im Osten bist, Brust und Arme auch noch, zwei Weltreiche östlich von Israel, dann folgen zwar der Zeit nach zwei Weltreiche westlich von Israel. Wir haben also wirklich eine symmetrische Ordnung vor uns. Und warum nun das griechische Weltreich und das persische Weltreich nur in diese rosa Zone eingeschlossen sind, darf ich gleich nennen, während Gott dem Volke Israel den einen einzigen Gott treu gebliebenen Engelfürsten als verantwortlichen Chef zur Verfügung gestellt hat, gibt es einen Engel, bezeugt die Schrift, einen Engelfürsten über das Königreich der Meder und Perser und einen Engelfürsten über das folgende Weltreich der Griechen. Und diese Engelfürsten, dieser Weltreiche der Nationen, die sind in Bezug auf den Sonderboten Gottes, den Erzengel Gabriel, der, wie ich vielleicht sagen darf, von Gott der Kultusminister ist, der nur die Sonderbotschaften Gottes des Höchsten, seinen Auserwählten auf der Erde zu übermitteln hat, ist Michael typisch der Stratege Gottes, der Heerführer, mit seinen Heerscharen, die kampffähig sind, in göttlicher, positiver Weise. Was nun hier im Kleinen vorhanden ist, in der Mitte Israel mit Michael, im Osten zwei Weltreiche, Meder und Perser, jetzt nur Modellvorbild, was einmal war und geschah, Meder und Perser mit einem Engelfürsten, der als Gabriel, das ist der Engel des Herrn, nämlich Gabriel. Ich darf auch nicht stehen bleiben. Der Engel des Herrn ist nicht der Herr Jesus. Jesus ist immer der Herr. Und der Engel des Herrn ist der Engelfürst, den der Vater seinem Sohn als Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Sehen wir es. Es kommt auch das Gebet Daniels, wird Gabriel sofort entsandt mit der Antwort Gottes an Daniel. In persischer Gefangenschaft. Was geschieht? Der Engelfürst von Persien verlegt diesem Sonderboten Gottes des Höchsten den Weg und hat den Erfolg, dass Gabriel mit 3 Wochen Verspätung endlich bei Daniel ankommt. Das hat da im Leben Daniels zur Auswirkung gehabt, dass er nicht wusste, was ist mit mir los. Er wurde bleich, er wurde krank, er war depressiv geworden, unheimlich. So. Verstehen wir? Normalerweise, als du mit deinem Gebet, Daniel 9, begonnen hast, bekam ich den Auftrag, dir die Antwort zu bringen. Aber nach dem Ratschluss Gottes war es dem Engelfürsten von Persien mit seinem Heerscharen genehmigt, nun diesem Sonderboten Gottes, Gabriel, den Weg für 3 Wochen, 21 Tage, den Weg zu versperren. Warum? Der wusste, wenn zu den gefangenen Juden eine Sonderbotschaft vom Höchsten kommt, das bedeutet für mich, Engelfürst der Perser, ziemlich sicher nicht viel Gutes, nicht mehr. Denn die wissen genau, dass Gott Israel zum Haupt aller Nationen bestimmt hat. Und dann sagt Gabriel zu Daniel, und wenn ich zurückkehre wieder verlegt mir der Engelfürst der Perser den Weg, aber nicht nur der, sondern noch der Engelfürst von Griechenland, denn der weiß bereits, jetzt komme ich dann zum Zuge als Weltreich. Und da passt mir alles, ich als Antisemit, nicht, das sind alles Antisemiten da oben, ne? Bitte, da müsste man sich wundern, wenn es hier unten so aussieht. haben wir auch nicht diese Sonderbote zwischen Gott, dem Höchsten, und dem Juden. Da passt mir an. In der Beziehung wurden sich die maximalen Gegner, nicht? Alexander der Große hatte dann das ganze Perserreich überrannt, in Kürze. Aber in Bezug auf Gott, den Höchsten, und den Juden, sind sie Freunde. Da sind sie einer Meinung und kämpfen auf der gleichen Front. Was sind das? Was tun wir jetzt? Jetzt erleben wir das, was im zweiten Teil von Hebräer 11, Vers 1 steht. Der Glaube ist ein Loslegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht in der unsichtbaren Welt. Sind wir jetzt dran? Aber wie nur ist das möglich? Indem wir allem glauben, was geschrieben steht. Nur so. Wir haben jetzt gemerkt, diese Symmetrieordnung, ein Weltreich im Westen, ein Weltreich im Osten, das ist doppelte Natur, Persien, Medien, und das ist nur ein. Sieht es heute auch so aus? Ist im Westen eine Weltmacht und im Osten zwei? Ja. Erster Auftrag. Ich bleibe auch noch bei der Ablösung der Weltreiche. Bade das Haupt, Brust und Arme, Bauch und Lenden, Schenkel und Füße. Jetzt sehen wir es hier noch deutlich. Ich habe Schenkel und Füße und Zehen, weil ja das nicht irgendein Ablauf eines Schemas ist, sondern der Ablauf nach göttlicher Ordnung in Form eines menschlichen Organismus. Kann ich die Füße und Zehen nur wo suchen? Ganz im Osten sowieso nicht. Auch nirgends, nur im äußersten Westen. Nicht? Doch, ganz natürlich. Und wie wir schon angedeutet haben, das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat sich tatsächlich als Ableger verlängert über den Ozean, die germanischen Nationen und Sprachen nach Nordamerika und die romanischen Sprachen und Nationen nach Südamerika. Ist das gepresst oder nein? So ist es. Ganz sachlich normal. Dann wissen wir jetzt, Vermischung zwischen, wir wissen, Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton. Wie war es in der Stiftshütte? Bitte. Ja, so. Gold, Heiligtum steht auf silbernen Füßen, im Vorhof ist alles Erz und die Heere Israels mit Eisen bewaffnet. So. Und außerhalb des Lagers Thron. Das haben wir gesagt, außerhalb des Lagers ist unsere Erde, sind wir ein Gebilde aus Thron. Aber alle anderen, die Eisernen, die Ehernen, die Silbernen, die Goldenen, das sind Geistwesen, das sind Metalle. Harte, die Starken. Die Vermischung zwischen Eisen und Ton heißt auf Deutsch, die Engelheere, nach Hesekiel 1, die Erde direkt umlagern, sind die Eisernen. Die Luft riecht nach Eisen. Sind die Eisernen. Und wir sind der Ton. Was heißt jetzt Vermischung zwischen Eisen und Ton? Genau wie es war in den Tagen Noahs. Vermischung zwischen Geistwesen und Menschen, Ton. Das läuft heute schon, und zwar in der Weise, alle gegenwärtigen technischen und biologischen und so weiter, elektronischen Unheimlichkeiten, die in die Hände der Menschheit, einer gottlosen Menschheit gelegt sind, haben diese Geistwesen von Gott rings um die Erde aufgestellt, zuerst zum Segen, zur treuen Verwaltung all der Dinge. Die verwalten diese Dinge, die sind direkt, das direkt ihr Wesen, diese Dinge. Es beginnt ja ein Räderwerk auf der Erde, dort wo diese Geistwesen dargestellt werden. Und die haben sich bereits nun mit der Menschheit so vermischt, dass sie die nur ihnen schöpfungsmäßig übergebenen Wunderdinge der Technik und Biologie und all dessen in die Hände der Menschen gelegt haben.
eine Bemerkung. Glauben wir ja nicht, das ginge uns als Gläubige nicht an. Diese ganzen Dinge der Vermischung der Geisterwelt mit der Menschenwelt geschieht in all den Sitzungen, wo Meditationen getrieben werden, ob man die Yoga oder sonst wie nennt. Der Einbruch der östlichen Religionen, Buddhismus und Shintoismus und wie es alles heißt, Zen, das bis in die christlichen Kreise hineingebracht wird, als Möglichkeit, mehr näher zu Gott zu kommen, sind nichts weiter als Versuche dieser kosmischen Mächte, sich auch der Welt des Glaubens zu bemächtigen. Das wollte ich nur noch dazu sagen.
Ja, das ist, ich habe jetzt die Realität der unheimlichen technischen Gegebenheiten erwähnt und du mehr die unsichtbaren Kräfte. Aber typisch ist, wie heißt die älteste Weltstadt in den USA? Los Angeles. Das heißt die Engel. Da findet der Einbruch statt. Da findet der Einbruch da, wo die Füße und Zehen sind. Was kommt heute alles schon von USA? In der Richtung? Unheimliche Dinge. Das ändert aber nicht an der Tatsache, was Gott nun mit diesen Weltreichen beschlossen hat. Also, Babel, babylonische Gefangenschaft, Persien, unter dem letzten Perserkönig kehrt Israel zurück, der Tempel wird gebaut, Griechenland stellt den Antiochus Epiphanes in Israel, in Jerusalem, und Rom, Augustus, ist römischer Kaiser, die Zeit ist erfüllt, dass in Jerusalem der verheißene Messias, oder Bethlehem vorerst, Jerusalem in Israel erscheint. Das haben wir bisher die vier. Und die Verlängerung nach dem östlichen Westen, USA. Das Ganze ist ein menschlicher Organismus. Das dürfen wir uns merken. Und alles nun, was Gott dem Nebukadnezar und Daniel geoffenbart hat, eines geografisch nebeneinander sehen wir, aber nicht irgendwie einmal da, einmal da, einmal so, sondern genau organisch von Osten nach Westen sich verlagernd, geografisch nebeneinander, zeitlich nacheinander, nicht? So machen wir es auch mit den Plänen, die wir dem Bauherrn vorlegen. Die Pläne liegen örtlich nebeneinander, nicht? Und die Arbeiten, die ausgeführt werden, kommen nacheinander. So, nachdem das dann das Bauprogramm, das wir machen, bevor der Bau erstellt ist, genau so macht Gott. Oder genauso wie Gott machen wir als Architekten, hoffentlich ein wenig. Nicht? Nun, nachdem diese Reihenfolge klar ist, so wie Gott es dem Weltherrscher Nebukadnezar gezeigt hat, Riesenstandbild, gewaltig, erschrecklich, furchtbar, herrlich. So. Das ist die Beurteilung des Kosmos, ihrer Herrschaft. Offenbart Gott seinem sehr viel geliebten Daniel, wie er die vier Modelle, die er aneinandergereiht hat, beurteilt. Er sagt: Babel, das ist ein Löwe. Persien, ein Bär, zwar alle immer weiblich sonderbarerweise, dazu will ich jetzt nicht sagen, warum. Ein Bär, Bärin, Griechenland, eine Pantherin, Rom, ein namenloses, schreckliches, wildes Tier. Unheimlich. Noch einmal, Löwe, Bär, Panther, Tier, wildes Tier ohne Namen. Nacheinander, zeitlich, nebeneinander, gerade. So. Offenbarung 13 sieht Johannes ein Tier aus dem Meer der Fülle der Nationen steigen. Ein Tier ohne Namen. Bin nur mal da. Er möchte wissen, mit welchem uns bekannten Tier könnte ich das vergleichen? Als Ganzes sieht es zweitens aus wie ein Panther. Drittens geht das unheimliche Tier, es ist nur noch ein Tier, gleichzeitig, am gleichen Ort. Drittens geht es auf Bärenfüßen. Und viertens hat es ein Löwenmaul. Rachen. Wer kennt etwas? Wer kennt etwas? Das, was nebeneinander war, geografisch, und nacheinander der Zeit, was war und geschah, der Vergangenheit, ist genau das, was jetzt am Ende der Tage gleichzeitig global, universal in einer Tiergestalt vorhanden sein wird. Damit wir diese unheimliche, eine Tiergestalt jetzt schon verstehen und durchschauen können, hat Gott uns diese Riesenmodelle und Bühnenvorführungen zur Verfügung gestellt. Großartig. Wir müssen uns fragen, wer sind wir? Ne? Wer von uns versteht etwas von Politik? Ich auch nicht. Vom Militär. Bei mir, als ich mich mit 19, 20 Jahren stellen musste, für die Rekrutenschule, ja, da war ich die Nervosität selber. Da sagt der Arzt, ja, Herr Muhl, bei Ihnen geht der Schuss zu früh los. Ja, ich wurde also gnädig von diesem Kriegsdienst dispensiert, damit der Herr mich irgendwo anders in einem anderen Kriegsdienst einsetzen kann. So. Also wir sind da alle nichts und Gott schenkt uns nichts und alles. Hat mir schon alles geschenkt. Das verstehen wir. Ich hoffe, wir haben das wenigstens von Ferne verstanden. Das ist das klassische Beispiel dafür, dass die Worte Salomos, das was war, ist das was sein wird, und das was geschehen ist, ist das was geschehen wird. Nur mit dem Unterschied, dass am Schluss, wir sahen es ja, da bei den 7 Jahrtausenden, nicht was Gott mit Adam begonnen hat, den Tagen Noahs, den Tagen Lot, Davids und so weiter, nicht? Dass es einen gleichzeitigen Abschluss von allen verschiedenen Anfängen gibt, wie bei uns beim Bau. Nicht? Zuerst fängt der Erdarbeiter an, dann kommt der Maurer, dann kommt der Zimmermann und so weiter. Die fangen alle zu verschiedenen Zeitpunkten an, damit an einem Tage alle zusammen fertig sind. Nicht? Das Werk vollendet. So, jetzt sind wir so weit, dass wir lesen können, was in Daniel 8 geschrieben ist. Wir vergessen die Aussage nicht. Daniel an Nebukadnezar, der Gott des Himmels, der Geheimnisse offenbart, hat dem König kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Das sei nun das Standbild, jetzt haben wir es gemerkt. Ne? Das sei nun die 4 Tiere. Alles, was im Buch Daniel geschrieben steht, hat seine Vorerfüllung schon hinter sich, aber was noch nicht. Die Vollerfüllung am Ende der Tage, wann alles gleichzeitig, global, geschieht, und zwar alles, das in einem Körper gleichzeitig vorhanden, was in der Vergangenheit viel Zeit brauchend nacheinander und raumumfassend nebeneinander war und geschah. Daniel 8. Zur Zeit des Königs Belsazar war es, erschien mir Daniel ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war. Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Flusse Ulai. Der Ulai, wenn ihr schnell hierher guckt, wir kennen doch alle Euphrat und Tigris vom Persischen Golf, so ungefähr nordwestlich verlaufen bis an die Quellen. So. Und der Ulai ist kurz vor der Mündung der beiden Ströme im Persischen Golf,
mündet der in den Euphrat, verläuft dann etwas nördlich und geht parallel mit Euphrat und Tigris dann weiter. So. Ich habe auf der Landkarte das dann verlängert und habe tatsächlich gemerkt, was ihr Deutschen so gelegentlich, wie heißen die beiden Flüsse da, die politisch da eine Rolle spielen. Ja, oder Neiße, ja. Gerade so. Euphrat und Tigris. Warum? Und ich sah ein Gesicht, nämlich, und siehe, ein Witter stand östlich vom Flusse. Ja. Also von dieser Linie östlich, ein Witter. Zwei Hörner. Und die beiden Hörner waren hoch. Das eine war höher als das andere und das höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Witter nach Westen, nach Norden, nach Süden stoßen. Die Frage hier ist, also ich sehe es ja so, was damals Medien und Persien, ich spreche so, bitte, es war so, was damals Medien und Persien war, ist heute das kommunistische Russland und das kommunistische China. So. Genau geografisch direkt Modell. Stimmt genau so und so, wie ich es da jetzt dargestellt habe. Ich sah den Winter nach Westen und Norden und nach Süden stoßen. Die Richtung Norden ist für etliche nicht verständlich. Wir Schweizer haben das mit Bangen verfolgt, als die Russen nach Norden stießen, und zwar genau Moskau, Petersburg, verläuft die Grenze Norwegen, Russland. Als die, wir sagten, als die russische Dampfwalze Norwegen überwalzen wollte, so, stießen sie ganz genau nach Norden. Erinnern wir uns an das Geschehen? Nicht alle, macht nichts. Achtung, es kommen Merkmale. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand rettete aus seiner Hand. Stimmt so etwas heute? Haben die beiden Weltreiche im Osten andere Nationen eingeheimst und trotzdem die Möglichkeit denkbar gewesen wäre, niemand rettet aus der Hand, aus ihrer Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken, stimmt's auch? Und wurde groß. Was war Russland vor dem Zweiten Weltkrieg? Als Weltmacht wert? Nicht sehr viel. Wurde er groß? China auch. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht. Sagen wir, gibt es ja gar nicht. Ne? Gab es ja gar nicht. War gar nicht möglich. Ist es heute, dass eine Weltmacht im Westen über die ganze Erde kommen kann, kriegerisch? Ohne sie zu berühren. Klar. Ist auf einmal selbstverständlich, geht gar nicht anders. Ne? Also was für uns in unseren jungen Glaubensjahren und für unsere Eltern und Großeltern unmöglich war, ne? Seltsam, ist für uns heute schon selbstverständlich, wie vieles andere auch. Über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn, und zwar zwischen seinen Augen. Das ist eine nicht ganz natürliche Sache. Ne? Jetzt heißt im Hebräischen der Ausdruck, der Ziegenbock hatte ein ansehnliches Horn. Ist im Hebräischen genau das gleiche Wort wie wir anfangs gelesen haben, mir, Daniel, erschien ein Gesicht. Ein Gesicht sieht auch, und die Elberfelder haben sich Mühe gegeben, das im Deutschen möglichst beizubehalten. Ein ansehnliches Horn. Aber ist noch lange nicht das, was ein Gesicht ist. Was ist ein Gesicht, das Gott schenkt? Besitzt die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die gar nicht zu sehen sind. Ne? Normalerweise. Das heißt, die Stoßkraft des Westens, die über die ganze Erde kommt, ohne sie zu berühren, hat in sich Instrumente, die den Weg und das Ziel von sich selbst finden, ohne zu sehen. Gibt es heute so etwas? Und das ist die Sache des Westens. Der Osten ist weit überlegen in wichtigen Dingen, aber in dieser Hinsicht, was sind Witter und Ziegenbock? Haustiere. Im Gegensatz zu wilden Tieren. Heute handelt es sich um kultivierte Nationen. Als ich vor 23 Jahren, habe ich schon erzählt, ich führe das noch weiter, zum ersten Mal wagte Daniel 8, ungefähr in dieser Weise, noch nicht in der Klarheit wie heute, vor den Geschwistern auszulegen, in der letzten Stunde dort oben. Ich sagte, bitte Tonbänder abstellen, damals. Kam ich nach Hause, einige Briefe flogen mir zu von Geschwistern, mit welchem Inhalt? Tagespresse, der Weltpresse, damals Khrushchev, hat in seiner Heimatgemeinde, einem großen Dorf, eine Rede gehalten und erklärt, was den Westen betrifft, müssen wir den als einen stinkenden Ziegenbock betrachten und nur dafür sorgen, dass der uns nicht in unseren Garten kommt. Ne? Das war so ungefähr die Quittung auf meine gewagte Darstellung. Ne? Damals. Ein ansehnliches Horn. Mir hat zuerst schon genügt, ein ansehnliches Horn zwischen den Augen. Ja, ich möchte es so sagen. Das sind zwei Haustiere. Stellen wir uns vor, auf einem Bauernhof sehen wir tatsächlich einen Ziegenbock und einen Witter sich verscharren, merken auch, jetzt geht's los, nicht? Auch gehen, springen die aufeinander. Nicht? Ich bin überzeugt, selbst der Besitzer der beiden Tiere weiß im Augenblick nicht, welcher siegen wird. Nicht? Ob der Witter oder der Ziegenbock. Denn beide sind ungefähr gleich stark. Aber was hat ein Witter für Hörner? Erstens zwei, die können sogar gegeneinander waschen. Ne? Wenn der Witter zum Kampf ansetzt, macht er was? Er visiert den Feind an, aber was muss er dann machen? Kommt unten, zurück. Der Ziegenbock nun hat nur ein Horn zwischen den Augen. Der visiert den Gegner auch an. Ne? Beginnt zuzustoßen, aber seine Augen begleiten, nicht, weil das Horn zwischen den Augen sitzt, die Stoßkraft bis zum unweigerlich getroffenen Ziel. Und wenn nun das Horn noch in sich ein Gesicht, gesichtsfähig, ja, Gesichtsinstrumente besitzt, nicht, dann ist doppelt genäht die Treffsicherheit. Und das wird auch tatsächlich von Fachleuten so dargestellt. Eigenartig, wie unsere alte Bibel hochmodern ist, unheimlich hochmodern. Aber was für blöde Modelle, nicht? Pappdeckel. Nicht? Ja. Gegenüber dem, um was es geht, nicht? Ein Witter und ein Ziegenbock. Ja? Christoph hat recht gehabt, einen stinkenden Ziegenbock. Nicht? Ich möchte also lieber im Stall eines Witters übernachten, als im Stall eines Ziegenbocks. Nicht? Ja, bitte. Hat das praktische Situationen heute, der Westen und Osten. Der Osten ist säuberer als der Westen. Ne? Aber das hat für uns nicht die Gewalt, die Kraft, was etwa zu konstruieren. Na, dann ist mit dem Westen sowieso keine Hoffnung. Bitte. Was nimmt denn überhand? Nicht das Faultere, nicht das Gute, ne? Verehrst. Also, weiter. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern. So. Da sage ich, soweit ist es heute schon. Wenn ich durch die deutschen Gaue fahre und den amerikanischen Tanks und weiß was alle für Militärpositionen begegnen, sage ich, was haben die Amerikaner nach wie vielen Jahren Krieg? Sagen wir 35 Jahren, ne, in Europa zu suchen. Trat an den Widder heran, das ist noch kein Krieg, ne, aber der ist direkt an ihm dran, hat ja so, wie man sagt, schon mehr als Tuchfühlung. Wer will, soll mal auf einem Globus dort Fähnchen stecken, wo die Amerikaner heute noch Stützpunkte haben. Und dann werden wir entdecken, dass ganz Asien vollständig umzingelt ist. Russland und China müssen sich nach allen Seiten verteidigen. Wenn ein feindliches Heer vollständig eingeschlossen ist, dann weiß man in der Regel schon was. Ne? Denken wir an die 4. ägyptische Armee als kleines Bild. Ne? Da ist der Kampf entschieden. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich östlich des Flusses hatte stehen sehen. Und jetzt geht's los. Und er rannte ihn an im Gerinde seiner Kraft, der Ziegenbock den Widder. Im Gerinde seiner Kraft, und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn. Können wir so langsam verfolgen, dass der Westen erbittert werden könnte und grimmig werden könnte. Liebe Geschwister, wir können Gott nicht genug danken, dass wir heute noch Frieden haben, dass Präsident Carter noch die Geduld nicht verloren hat. Ja. Menschlicherweise wäre es schon längst geschehen. Ja. Wenn man die Mentalität des amerikanischen Volkes kennt, mein Sohn, einer meiner Söhne, der jetzt Chiropraktor ist in Zürich, der hat in Los Angeles einen 4-Jahres-Kurs absolviert. Und der sagt, wir haben Angst gehabt, dem gefällt es da drüben so gut, der kommt gar nicht mehr zurück. Nicht? Dann sagt er doch, die Amerikaner haben eine Mentalität, ein Selbstbewusstsein. Fast so, wie wenn sie die einzigen würdigen Menschen auf dem ganzen Erdenrund wären. Die einzig Fähigen. Und Carter hat auch gesagt, die einzige Nation auf der ganzen Erde, bei seinem Propagandareden, die fähig und berechtigt wäre, führend zu sein über die alle Nationen, nur die USA. Nicht wahr? Ein bisschen hat er ja recht. Ne? Ein bisschen hat er ja recht. Weiter. Und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Wir wissen heute die Verbindung USA-China. Der chinesische Vertreter in der UNO in New York hat vor einem halben Jahr ungefähr sich ganz kühn ungefähr so ausgesprochen: Ein dritter Weltkrieg ist unvermeidlich. Ich habe schriftlich. Unvermeidlich, fährt weiter, zwischen USA und Russland. Russland wird besiegt. USA gewinnt. Und was hat er sich für China gedacht? Eine Frage für sich. Wir sind dann die lachenden Dritten. Die zwei sollen sich nochmal zusammenschlagen. Wir sind dann die lachenden Dritten. Nein. Erster Weltkrieg. Welche Tatsache hat dem Westen den Sieg verliehen? Im Ersten Weltkrieg. Dass die USA eingegriffen hat. Zweiter Weltkrieg. genau gleich.
Es sind Stimmen laut geworden. Schade, wir haben von der Seite, wir haben während bei Anlass Zweiter Weltkrieg nicht ganze Arbeit gemacht. Verstehen wir? Ja. Sollte es noch einmal dazu kommen, dann machen wir ganze Arbeit. Stimmt's hier? Beide hören wir. So. Und er stieß den Witter und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Witter war keine Kraft. Aha. Wir kommen gerade an ein Thema mit einem Wort des Salomo. Das Pferd, die PS heute, nicht? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Und alle sagen zum Frieden, Frieden zu sichern. Das Pferd wird gerüstet zum Krieg, aber alle seine Entscheidung kommt vom Herrn. So. Also wir brauchen gar nicht lang abzuwägen, sind die mehr gerüstet oder weniger gerüstet. Wie wenig war Israel früher jeweils gerüstet, nicht? Und die Übermacht. Und heute? Genau. Kommt gar nicht drauf an, vor Gott. Kommt gar nicht drauf an. Kommt drauf an, was geschrieben steht. Bei der Gelegenheit möchte ich noch sagen, lassen wir uns in Zukunft nicht von Tagesnachrichten, die einmal so sind zu uns in Israel und dann so depressiv gegen Israel oder Präsident Carter, was leistet der sich wieder und so weiter und so weiter. Nein. Üben wir uns, die großen prophetischen Linien im Auge zu behalten. Wie eine Riesenwoge im Weltmeer nur einem Riesenozeandampfer gefährlich werden kann, nicht? Und jede Riesenwoge besteht aus vielen kleinen Auf- und Abwellchen. Ja. Und wenn es dann mal schnell aufgeht, nein, nicht so. Die großen Linien festhalten in prophetischen Worten, dann kann man ganz ruhig bleiben. Müssen wir uns nicht von Tagesnachrichten auf und ab schwenken lassen. Weiter. In dem Witter war keine Kraft. Wer allein verfügt darüber, ob eine Militärkraft versagt oder nicht? Wer allein? Der Herr. Der Witter war keine Kraft, das heißt auf Deutsch, dieser dritte Weltkrieg geht nicht lang. Zum Glück, der kann ja gar nicht lang gehen, sonst ist es überhaupt aus. Nicht? Der geht genauso, damit anschließend ein Weltfriedensreich möglich ist, wie die Welt noch nie gesehen hat, ich wiederhole, zum Verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich unter amerikanischer Weltherrschaft. Dann ist alles möglich. Dann bekommt Israel die Grenzen bis an Euphrat. Sagt niemand, da denkt niemand was auch dagegen zu denken oder zu tun. So arbeitet Gott. Grenzen bis an Euphrat. Ganze Weltkriegsindustrie wird umgeschalten auf Friedensindustrie. Die Umweltverschmutzungsprobleme werden spielend gelöst. Nicht? Wenn eine Macht spricht und niemand kann was dagegen machen, und zwar so zum Guten. Nicht? Soziale, ideale Verhältnisse, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, schöner könnte alles nicht sein. Auch die in Israel christusgläubig werdenden Juden dürfen nicht mehr verfolgt werden. Und so weiter, alles wunderbar. Und wenn wir dann noch da wären, dann ging es uns wunderbar. Aber eines, wenn eine ganze Menschheit 2-3 Jahre weiß, jetzt ist Friede und Sicherheit, die nie mehr gestört werden kann. Soziale, ideale Verhältnisse und so weiter und so weiter. Wer fragt dann nach 2 oder 3 Jahren noch nach Gott? Ja. Wer braucht nach 4 Jahren noch einen Heiland? Bitte, nur wenn wir noch da wären, wir. Ne? Weil wir die Dinge kennen, durchschauen. Und dann geht es an uns. Ne? Ja. Dann käme unsere Drangsal vor der Drangsal. Verstehen wir? Unchristlich werden. Wenn wir schon an der Entrückung sind, oder die unbedingt jetzt noch ins Auge fassen müssen bei der Gelegenheit, weil es heißt, in einem Augenblick geschieht sie,
Und jetzt nur, nicht nur wie Luther und Elberfelder, in einem Nu, sondern en atome. En atome. Könnte es sein, dass, wenn der Dritte Weltkrieg doch, wenn auch kurz, mit schwersten Atomschlägen geführt würde, dass Gott das benutzen würde, um die Entrückung zu vollziehen? Denn es geht nicht so bei der Entrückung, wie unser teurer Pastor, wie hieß er da?
Ich weiß nicht, welchen du meinst.
Modersohn, jawohl, ja, ich habe nur die deutsche Sprache nicht verstanden. Ja. Pastor Modersohn, der hat den Fall der Entrückung in einem Büchlein festgehalten, also da ist die ganze Welt in Funktion, in Aufregung gesetzt, der Milchmann kommt nicht mehr und der Zugführer da, der verschwindet, der Zug fährt allein ohne ihn weiter und so. Nicht? So. Ja. Nein, die Schrift sagt anders und niemand achtet es. Das steht im Alten Testament. Wenn der Herr seine Heiligen entreißt und in Sicherheit bringt, da steht in meiner Bibel,
Jesaja 57.
Jawohl, ganz am Ende von Jesaja. Schauen wir doch schnell auf. Du, wie viel Zeit ist?
Ja, was? Ja, du bist schon eine Viertelstunde drüber.
Nein, nur 10 Minuten. Also, schlagen wir es noch auf. Jesaja 57 haben wir gehört. Ja. Der Gerechte kommt um, das Christus, und niemand nimmt es zu Herzen. Jetzt kommt die Mehrzahl. Und die Frommen werden hinweggerafft, das ist da der richtige Ausdruck für die Entrückung. Wegraffen. Die Frommen werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet. Vers 1. Und der Gerechte vor dem Unglück hinweggerafft wird. Er geht ein zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagern. Lagerstätten. Ein jeder, der in Geradheit gewandelt hat. In Christo. So. Niemand achtet es. Weder bei Christus noch bei uns. Und das wäre die Situation en atomo, kurz Stichwort im Worte Gottes, können wir lesen im Atomzeitalter oder auf die Art und Weise, wie ein Atom, wenn es getroffen wird, im Herzen gen Himmel fliegt. Nicht? So. Aber ist bei uns dann zum Sehen. Nun, Daniel 8, noch einige Worte. Daniel 8. Und dem Witter war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen, und er warf ihn zu Boden, zertrat ihn, und niemand rettete den Witter aus seiner Hand. So. Also ein vollkommener Sieg. So war es bei Alexander dem Großen. Ich darf nur hinzufügen, als Alexander der Große die Perser von ganz Kleinasien vertrieben hatte, zog er dem Meer entlang, ließ Jerusalem in Ruhe, nach Ägypten. In Ägypten kamen Abgesandte von Großbritannien und haben sich ihm freiwillig unterworfen. Der letzte Perserkönig machte ihm zweimal ein Friedensangebot. Alexander der Große hat das nicht nur abgelehnt, sondern wieder nach Norden von Palästina gezogen, am Ausgangspunkt seine Heere gesammelt und in einem Zug ganz Persien überrannt bis an den Indus und über den Indus hinaus. Sehen wir mal nach. Etwas Menschenunmögliches ist da geschehen, allein durch was? Weil es dem Ratschluss Gottes so entsprach. Als Vorbild für das, was am Ende der Tage geschehen wird. Was geschieht jetzt? Die zwei Buben, die er gezeugt hatte, wurden umgebracht, ja, als aufkommende Nachfolger.
4, er stirbt mit 33 Jahren in Babel. Alexander der Große. Also noch ein Jüngling heute, nicht? 33 Jahre. Stirbt er, hat die ganze Welt zu seinen Füßen damals in Babel. An seine Stelle treten 4 seiner Heerführer. Verteilen sich in das Weltreich nach den 4 Himmelsrichtungen. So wird dann geschrieben. Und einer von diesen griechischen Heerführern, ein damaliger Weltgouverneur Alexanders des Großen, also ein Nachfolger, waren alles Griechen, vom Westen kommend. Und ein Nachfolger Alexanders des Großen, der im Norden, in Syrien residierte, den ganzen Norden kontrollierte, war dann der Antiochus Epiphanes. Genaue Vorgänge von dem, was war und geschah, was jetzt geschehen wird. Nur hat sie jetzt heute alles, jetzt kommt dann das, fein, dass wir heute Abend dann noch weiterfahren können, global erweitert heute. Ja, das geht bis in das Weltall hinaus, wie wir noch sehen werden. Und dann, dass ich ja nicht vergesse, heute Abend, den Beweis, dass eine Zeit von fetten Jahren kommen müssen, bevor die letzten 7 Jahre kommen. Wir verstehen einander. Beweis, indem wir hineinschauen in die ersten Worte von Offenbarung 6. Eröffnung des ersten und zweiten Siegels. Erst heute Abend dann. Ich darf noch mit dem Hinweis, den alle wahrscheinlich schon irgendwie im Herzen tragen, als Frage. Schon vor 23 Jahren wurde ich gefragt, ja Bruder Muhl, wann könnte das passieren? Das war dann schwierig zu beantworten, vor 23 Jahren. Ja. Aber eigenartig, ich habe Zeugen, dann habe ich gesagt, so viel ich sehe, könnte es in den ersten 80er Jahren sein. Das klingt ja heute unglaublich. Ja. Warum ich das damals schon so sah, darf ich jetzt nicht sagen. Ja. Wir sind in unseren Betrachtungen in Daniel 8 angekommen. Daniel 8 haben beachtet, in Bezug auf die wichtige Frage, die entscheidend ist, für welche oder welcherlei Zeit sind diese Dinge, die da bezeugt werden, von Gott gedacht in der Durchführung. Dann haben wir gesehen, gleich zu Anfang des Buches Daniel, Kapitel 2, erklärt Daniel vor Nebukadnezar stehend, Vers 28, aber es ist ein Gott in den Himmeln, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. So haben wir gleich bei der Eröffnung dieses einmaligen prophetischen Dienstes des vielgeliebten Daniel die Antwort. Das Standbild sogar schon, das uns ein Ablauf von Weltreichen schildert, von Babel beginnend bis Rom endend, im Altertum oder in jener Zeit. Und wir wissen genau, damals war ohnehin ganz bestimmt noch nicht die Zeit des Endes da. Oder das Ende der Tage. Also finden wir bestätigt, das Wort Salomos können wir uns nicht genug merken, das, was war in Babel, in Persien, in Griechenland,
in Rom. Zeitlich nacheinander, geografisch nebeneinander, ist das, was gleichzeitig sein wird, am Ende der Tage, zu der von Gott bestimmten Frist, global, universal. Also, chronologisch, zeitlich, gleichzeitig. Dem Raume nach alles erfüllen, was Wohnraum ist. Die ganze Erde umspannend und das Weltall ergreifend. So gewaltig sind die Dinge. Dass Gott da um unseretwillen Vordarstellungen, Vorerfüllungen zur Durchführung bringen lässt, ist deshalb sehr gut verständlich. Wir haben ja die Verheißung, eine ganz einfache, des Paulus an Timotheus: Beachte, was ich dir sage. Das gilt heute Abend, wenn junge Leute da sind, in besonderer Weise. Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Wer das als Verheißung nimmt, der hat's. Passt ausgezeichnet zu dem weiteren Zeugnis des Apostels Paulus. Ich brauche nur anzudeuten, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen hat. Das würde schon genügen. Nein. Der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Das sind noch äußere Dinge, der äußere Ablauf der Dinge des Geschehens in unseren Jahrzehnten nun. Dass das alles nicht nur global, sondern universal abläuft, bezeugt uns ein Wort im Hebräerbrief. Kapitel 12. Vers 26. Mitte oder 26. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt: Noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch die Himmel, das ganze Weltall. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an. Also, unser Gott erschüttert nicht, um zu erschüttern. Und er macht nicht zunichte, um zunichte zu machen. Sondern er erschüttert die Himmel und die Erde in nächster Zeit, um und in seiner Güte, das sind Gerichte, gewaltige, alles Engel und Menschen erschütternde Gerichte, aber das hat Gott im Sinn. Bei all diesen Erschütterungen des ganzen Kosmos, samt unserer Erde, bewirkt Gott genau die Umgestaltungen der notwendigen Naturgesetze und was da alles braucht, um die Zustände des tausendjährigen Reiches herbeizuführen. Also noch einmal, er erschüttert nicht um zu erschüttern, sondern um etwas Neues durch die Erschütterung. Nach seiner Verheißung, wir haben gelesen, wie er verheißen hat. So verstehen wir, ich wollte das nur belegen, wenn ich sage, nicht nur unsere Erde, auf unserer Erde wird global alles, was da war und geschah, nacheinander, nebeneinander, sondern auch kosmisch, im Weltall, wird das alles durchgeführt. Wir haben ja schon angedeutet, wie Gott Ordnungen eingesetzt hat, dass über die Nationen, über die Weltreiche, himmlische Hoheiten, Majestäten von Engelfürsten ihre Gewalt ausüben und die Interessen, das ihnen auf der Erde unterstellte Volk, waren leider nicht im Sinne Gottes, sondern nach ihren Machtansprüchen, die sie in egoistischer Weise nun eben zur Durchführung sich bemühen. Noch einmal, der Gott, der Geheimnisse offenbart, hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Daniel 8. Die Zeitfrage ist wichtig. Das ganze prophetische Wort des Daniel und auch der anderen Propheten gehen auf die Zeit des Endes, in der wir leben. Wenn Jesus sagt, das sind Tage der Rache, die sind noch nicht hinter uns, die liegen kurz vor uns, sind da, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Bitte, was steht alles geschrieben? Wird alles jetzt erfüllt. Global, universal. Ganz gewaltig. In Daniel 8, ich habe nur bis jetzt darauf hingewiesen, haben wir drei Zeitangaben in den Versen 17, B und 19. Merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Vers 19. Das ist erstens. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Zweitens. Denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Und da haben wir ja gelernt, dass die bestimmte Zeit des Endes sind die letzten 7 Jahre. Die sind festgelegt nach Anzahl von Tagen, nach Anzahl von Monaten und nach Anzahl von Jahren. 7 Jahre. 2 × 42 Monate. 2 × 1260 Tage. Es ist die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes. So haben wir jetzt schon 4 Zeugen, die uns bezeugen, die Prophezeiungen Daniels sind nicht etwa wie weltliche Beurteilung oder Theologie oder Altertumskunde oder Weltgeschichte meinen, das, was hier steht, habe sich buchstäblich in den Tagen Alexanders des Großen erfüllt. Das stimmt. Soweit es irdischer und damaligerweise möglich war, hat Gott das zur Durchführung bringen lassen, aber als Vorerfüllung. Und wir haben ja hier deutlich gesehen, dass diese Weltreiche, Babel, Persien im Osten von Israel, Griechenland, Rom im Westen von Israel, im Gegensatz zur Offenbarung gegenüber Nebukadnezar, wo eine riesengewaltige, herrliche, unheimliche Figurstatue zur Darstellung kommt, sondern dem Daniel, seinem geliebten Mann, sagt Gott, von mir aus gesehen und für dich, Daniel, ist Babel nicht dein Haupt, da von einem Stamm, sondern eine Löwe, Persien eine Bärin, Griechenland eine Pantherin und Rom sonst ein unbenanntes, eine Bestie ohne Namen. Und haben gesehen, das, was Gott dem Johannes Offenbarung 13 offenbart, da steigt aus dem Meer der Nationen, heißt das, ein einziges Tier ohne Namen. Sind wir da. Johannes will wissen, mit was für einem bekannten Tier kann ich das vergleichen? Antwort, das Ganze gleich einem Panzer. Das Ganze.
das heißt das endzeitliche Tier, hat als Ganzes alle Merkmale von welchem Staat, von welchem Weltreich, von Griechenland, Westen, Kultur, wie sagen wir es auch schön heute, Mitmenschlichkeit,
Humanismus,
nicht? Und was da in der griechischen Weisheitswiege alles da geboren worden ist. Das ist das, was das ganze Tierwesen Satans umfasst. Ein wildes Tier, vorerst namenlos, ohne Ende, verglichen als Ganzes mit einem Panther oder einer Pantherin, geht auf Bärenfüßen, das heißt, das Gesetz der Meder und Perser von damals ist Funktion unbarmherzig. Wer da nicht spurt, dann nimmt alles andere nichts, kommt unbarmherzig entweder in den Feuerofen, wie die Freunde Daniels, oder in die Löwengrube, wie Daniel selber. Geht auf Bärenfüßen und hat eine Sprache, einen Rachen, einen Mund wie ein Löwe. So. Was können wir da merken? Dass tatsächlich alles, was da nacheinander und nebeneinander in unserer Menschheitsweltgeschichte geschehen ist und war, dass das zur Zeit des Endes alles gleichzeitig, global, universal vorhanden sein wird. Und alles wird und muss fast blitzartig schnell gehen können und gleichzeitig und in einer Weise, überragender Weise, mit Mitteln, die Gott genehmigt hat, den Dämonen und den Engeln und den Wesen, wie wir sahen, die Gott schöpfungsmäßig rings um die Erde sich lahrend aufgestellt hat. Wir wissen ja, das Hauptquartier Satans ist heute wo? Der Luft, der Fürst der Gewalt der Luft. Schade, dass wir eben nicht mehr Zeit haben. Da könnten wir mal unsere... Wir sind die Erdgeschossbewohner, nicht? Und diese Wesen sind von Gott in das erste Stockwerk platziert worden, schöpfungsmäßig. Und das ist die Verbindung, wir haben gesehen, sie sind die Eisernen in unserer nächsten Nähe und wir sind die Irdenen. Und die Vermischung zwischen Eisen und Ton ist nicht irgendwie auf der Erde selbst zu suchen, sondern Vermischung zwischen eisenharten Geistern und uns irdenen Gefäßen von Menschen. Die widergöttliche Vermischung. Als Kronzeuge nun dafür, dass die Danielschen Prophezeiungen ihre Vollerfüllung erst am Ende dieses Zeitalters, am Ende der Tage, haben wir gesehen, am Ende dieser 6 Gottestage Menschheitsgeschichte, von denen wir ganz am Ende leben, nicht? Stellen wir uns die 6000 Jahre vor, und jetzt sind es nur noch 2 Jahrzehnte vom letzten 20. Jahrhundert, nicht? Ganz am Ende leben wir. Der Kronzeuge nun ist Jesus, der das alles zusammenfasst. Matthäus 24. Wir wollen doch schnell die ausgezeichnete, gezielte Frage der Jünger beachten. In Vers 3, Kapitel 24, Matthäus. Sage uns, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und das Zeichen der Vollendung dieses Zeitalters? Wunderbar. Ich glaube, die wussten nicht, was für eine gezielte Antwort ihnen durch den Geist Gottes geschenkt war. Und den Herrn. Wir dürfen jetzt nicht die wunderbare Reihenfolge beachten, wie sich alles erfüllt hat, bis dahin, wo die Frage zuletzt mündete, das Zeichen des Endes dieses Zeitalters, eben ist Jesus in seiner Antwort
soweit. Lesen wir von Vers 13 an. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis aller Nationen zu einem Zeugnis, nicht mehr zum Glaubensgehorsam. Und zwar nicht das Evangelium der Gnade durch Paulus, sondern das Evangelium des Reiches. Für Israel und die Nationen in besonderer Weise. Und dann ist das Ende gekommen. Also, kurz vor den Ereignissen des Endes selbst, die gewaltigsten letzten Ereignisse stattfinden, schafft Gott noch Raum für was? Dass auf dem ganzen Erdkreis alle Nationen, allerdings nur zu einem Zeugnis, damit sie ohne Entschuldigung sind, wenn die Gerichte dann plötzlich hereinbrechen. Alle Nationen auf dem ganzen Erdkreis das Evangelium des Reiches verkündigt wird. So. Wir haben ja noch gehört, Gott lässt noch einen Engel vom Himmel her, was posaunen, gebt allein dem Gott, dem einen wahrhaftigen Gott die Ehre, betet nur ihn an, kein anderen, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, sehen wir. Also, Gott ruft Erde und Himmel zum Zeugen an, dass die Stunde gekommen ist, dann wissen es alle, bevor die Gerichte herabpassen. So treu ist Gott. Und jetzt ist er in seiner Antwort ans Ende gekommen und fährt weiter. Vers 15. Wenn ihr nun, wann? Am Ende dieses Zeitalters den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen sehnet an heiligen Orten, wer es liest, der beachte es. Was sollen wir beachten? Dass Jesus die Danielschen Prophezeiungen in ihrer Vollerfüllung zeitlich wohin verlegt? Ans Ende dieses Zeitalters. Wir kommen zurück zu Daniel 8. Noch ein Zeugnis aus 11. In Daniel 8 lesen wir in Vers 13, Mitte, bis wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel, das sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung hingegeben ist? Kapitel 11, Vers 31, Daniel. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Feste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. So. Auf dieses Wort und diese Worte nimmt Jesus Bezug, ist doch ganz klar. Ne? So. Und das wird der Fall sein, in Vollerfüllung durchgeführt werden, wann? Am Ende dieses Zeitalters. Sind wir jetzt ganz sicher, dass die danielischen Prophezeiungen von A bis Z ihre Vollerfüllung erst jetzt finden, am Ende dieses Zeitalters. Dann dürfen wir zurückkommen zu Daniel 8, haben gesehen, die Dinge sind in gottgeordneter Vorführung in den damaligen Jahrzehnten, in den Tagen Alexanders des Großen, als Vorerfüllung über die Weltbühne der damaligen bekannten Erde gerollt. Als Vorerfüllung. Typisch, dass es nicht die Vollerfüllung sein konnte, haben wir die beiden Punkte herausgegriffen. Wir wollen noch einmal daran denken, dass von dem aus dem Westen heranstürmenden Ziegenbock gesagt wird, erstens, er kam über die ganze Erde, zweitens, ohne die Erde zu berühren. Wir haben verstanden, wenn ich einem Auftraggeber das Modell vorführe von seiner zukünftigen Villa, weil er meine Pläne nicht versteht, und ich ihm sage, sehen Sie, das ist jetzt ihr Haus und baute aufs Modell, dann weiß er genau, ich meine nicht, das sei sein Haus, sondern das sei nur das Modell. Da könne er, weil er das unsichtbare Zukünftige sich nicht vorstellen kann, ist das eine Hilfe, dass er jetzt das für ihn unvorstellbare Zukünftige ein wenig in den Proportionen, Formen und Einteilungen schon sehen und verstehen kann. Und so sind nun die gewaltigen Ereignisse der Vergangenheit und Tatsachen der Vergangenheit, Gegebenheiten der Vergangenheit, die von Gott für uns bereiteten Modelle, und wenn hier steht, er kam über die ganze Erde, was beim Modell Alexander der Große nicht der Fall war, ohne die Erde zu berühren, was beim Modell eben auch nicht stimmt, nicht? Wenn ich sage, sehen Sie hier, Eingangstor zum Garten, Kunstschmiedearbeit, nicht? Dabei sieht man kaum was an dem Pappdeckel-Ding, das ich da gemacht habe. Und das ist Ihre Eichentür, ist auch nur Pappdeckel. Gemeint ist das Wesenhafte, die Enderfüllung. Da sehen wir ganz klar, heute kann eine westliche Weltmacht über die ganze Erde kommen, ohne sie zu berühren. Wissen, das ist die Art der Kriegführung, wie sie heute überhaupt nur in entscheidender Weise in Frage kommt. Haben gesehen, das eine Horn des Ziegenbocks wird genannt ein Horn des Gesichtes, das heißt die Stoßkraft des Angriffs und der Zertrümmerung des Feindes liegt nicht irgendwo, sondern in ständiger Sichtbegleitung zwischen den Augen und hat in sich die Fähigkeit, das anvisierte Ziel unweigerlich zu erreichen. Vers 8. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn. Wir haben gesehen, Alexander der Große starb mit 33 Jahren in Babel. Und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stadt, nach den vier Winden der Himmel hin. Das ist wieder global, jetzt heute. Wieder im Modell damals einigermaßen, eben wie man das Wunderbare des Wesenhaften Wirklichen modellmäßig ja nur mangelhaft zur Darstellung bringen kann. Waren die vier Diadochen, die Nachfolger Alexanders des Großen, ja nicht etwa schön genau nach Osten und Norden und Westen und Süden platziert, so kommt es jetzt dann. Sondern ungefähr war das. Irgendwie im Modell ist alles nur ungefähr. Wuchsen an seiner Stadt nach den vier Geistern der Himmel hin. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Hörn hervor, und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Jetzt haben wir ein Stichwort. Was heißt das? Und gegen die Zierde? Israel. Ja, warum heißt es bei den anderen Himmelsrichtungen gegen Süden, ausnehmend groß, gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde? Also ein ganz andersartig gewählter Begriff.
Der Mittelpunkt.
Nicht nur Mittelpunkt, sondern Zierde reicht an das noch nicht heran, um was im Hebräischen geht. Ich darf fast nicht sagen, was da steht. Etwas ganz Wunderbares. Bitte? Ja, auch. Etwas Liebliches, Reizendes, Großartiges, Wunderbares. Ungefähr so. Nun, es ist Israel. Bitte. Also, wie muss der gegenwärtige Staat Israel dastehen, wenn er vom antichristlichen Heer angegriffen wird? Wie muss dastehen? Wunderbar. Herrlich, einmalig, als Zierde. Wenn Gott dieses Wort wählt, dann ist das gewaltig. Ich mache einen positiven göttlichen Kurzschluss an diesem Punkt. Das heißt, ich höre jetzt nicht auf zu reden. Ne? Indem ich eine Stelle herausgreife, wenn ich nicht irre, steht er im Propheten Joel. Also ja, Joel. Kapitel 2. Ja, nur Vers 3. Genügt. Vor ihm, es handelt sich hier um den Tag der Rache, genau um den Zeitpunkt, wo es dem Antichristen Vollmacht empfängt, Satan, Antichristen, die beiden Zeugen zu töten und das Weib zu verfolgen, den männlichen Sohn umbringen zu wollen und jetzt in das Land Israel einzubrechen. Vers 3. Vor ihm her verzehrt das Feuer, nach ihm lodert die Flamme und jetzt. Vor ihm ist das Land Israel, wie der Garten Eden, und nach ihm eine öde Wüste. Na, und dann bemächtigt er sich des Tempels, den lässt er stehen, den Vorhof überrennt er und setzt sich ins Allerheiligste, bringt die Beweise, er sei Gott. Paulus im 2. Thessalonicher, im Griechischen, das bezeugt. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, sind vor die Aussagen Gottes gestellt, dass der gegenwärtige Staat Israel noch vor der großen Drangsal Wunderbares erleben wird. Ich fasse noch einmal zusammen, dass die Grenzen bis an den Euphrat gehen und dass die Wüsten- und Steppengebiete von Israel bis an den Euphrat umgestaltet werden in Fruchtgefilde. Und wenn dann so viel genügender Wohnraum da ist und Nahrung, natürlich, er passt auf alle Kleinigkeiten ausgezeichnet auf. Herzlichen Dank. Dass der gegenwärtige Staat Israel sein ganzes Land bis an Euphrat noch aussehen wird wie eben der Garten Gottes, haben wir gelesen. Was braucht es da für Umgestaltungen politischer, militärischer Art auf unserer Erde? Ist das denkbar, solange die Weltmachtkräfte noch existieren, die jetzt da sind, gegen Israel? Unmöglich. Können wir also von diesem Aspekt aus noch weiter bestätigt finden, dass die Darstellungen in Daniel 8 für heute fast nicht anders sein können, um das Ziel erreichen zu können, dass für den gegenwärtigen Staat Israel noch paradiesische Zustände auf der Erde geschaffen werden. Alle die Mächte müssen verschwinden. Ganz klar. Solange diese da sind, ist unmöglich. Ist unmöglich. Und wir merken heute, das knistert in allen Ecken und Kanten auf unserem Erdenrund in dieser Richtung. In dieser Richtung. Dann darf ich einige Bibelstellen anführen, die das bestätigen. Eine schon in der Sonntagsschule uns geläufig gewordene Gruppe von Jesus-Worten gehören mal hierher, als, wie soll ich sagen, als allgemeine Bestätigung dieser Tatsache.
Er sagt, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohns. Wie es war in den Tagen Lots, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Wie war es da? Jetzt Sonntagsschüler vor. Sie aßen, sie tranken. Sie heirateten und ließen sich verheiraten. Kommen noch die Architekten. Sie bauten und pflanzten. Sie kauften und verkauften. Ja, bitte, ist das eine Sünde, wenn man die Dinge tut? Antwort, nein. Alles in Ordnung. Aber was? Wie heißt der Generalnenner, der gemeinsame Nenner für alle diese Dinge? Das heißt Fettigkeit, Wohlergehen, Hochkonjunktur. Nicht? Ich als Schweizer darf ja ganz bescheiden fragen, euch deutsche Geschwister, habt ihr 1945 bis 1948 drauf losgebaut und gepflanzt? Habt ihr da drauf los gekauft und verkauft? Aha. Gegessen und getrunken oder gefressen und gesoffen? Bitte? Bitte? Also merken wir, es ist genau der Gegensatz von schmalen Zeiten, von Zeiten der Drangsal und der Not und der Knappheit, nicht? Es ist zusammenfasst eine Zeit des Überflusses. So lesen wir nämlich von Sodom und Gomorra in den Tagen Lot. Sie hatten Überfluss in allem und Sodom und die ganze Gegend glich eben dem Garten Gottes. Und das hat ja damals der Enkel von Abraham, Lot, ausgewählt, weil es so wunderbar war. Sie hatten satt Brot, alles im Überfluss, fragten nicht nach Gott und dann hat das Fleisch überbordet in seinen Lüsten. So. Also. Und jetzt wollen wir, ich habe diese Worte Jesu jetzt in dieser Weise in die Mitte gestellt, dass wir merken, das sind keine sündlichen Taten und Dinge, sondern die Summe dieser Dinge setzt einen Wohlstand, einen Überfluss an allem voraus. Tatsächlich lesen wir schlagen jetzt Daniel 11 auf, Daniel 11, das Wort, dass das Land Israel die Zierde der Nationen sein wird, kurz bevor der Antichrist einbricht, ich nenne die Bibelstelle noch, Daniel 11, Vers 16, der König des Nordens setzt seinen Stand im Lande der Zierde auf, dann Land der Zierde, Vers 41, er dringt in das Land der Zierde, sein Palast gezählt, Vers 45, stellt er auf zwischen dem Meer und dem Berge der heiligen Zierde, Jerusalem. So. Und jetzt weitere Zeugnisse. Daniel 11, Vers 20. Und an seiner Stadt wird einer aufstehen, welcher einen Eintreiber der Abgaben durch die Herrlichkeit des Reiches führen wird. Was? Wo sind wir denn da? Genau in der Zeit, bevor der Antichrist seine Vollmacht bekommt. Durch die Herrlichkeit des Reiches. Dann Vers 24. Unversehens wird er in die fettesten Gegenden der Landschaft eindringen. Erinnert ihr euch an meine 7 fetten Jahre? Steht da etwas von Fettigkeit? Merken wir. Das heißt, Überfluss an allem. Eine Prosperität. Ja. Wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Dann Vers 28. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Das sind Reichtümer da. Dann weiter. Ich denke noch an Jakobus 5, Vers 1 bis 6. Woran nun ihr Reichen? Das ist wieder prophetisch für die Endzeit, wenn wir dort die Zusammenhänge lesen. Ja. Da haben die Juden auch die Gläubigen.